Das Thema ist heute die Göttlichkeit Jesu in Verbindung mit Auferstehung und Gericht. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 5, die Verse 16 bis 24. Weil Jesus am Sabbat einen Menschen heilte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus, da er dies am Sabbat tat. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, auch ich wirke. Deshalb suchten die Juden vielmehr, ihn umzubringen, da er nicht allein den Sabbat auflöste, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst Gott gleichmachend. Da antwortete Jesus und sagte ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn vermag nichts von sich selbst zu tun, nicht eines, außer was er den Vater tuend erblickt. Denn welche jener tut, dieses tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alle Werke, welche er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, auf das ihr staunt. Denn so wie der Vater die Gestorbenen erweckt und lebend macht, so macht auch der Sohn lebend, welche er will. Denn der Vater richtet nicht, ja nicht einen, sondern er hat alles Gericht dem Sohn gegeben, auf das alle den Sohn wertschätzen, wie sie den Vater wertschätzen. Der, der den Sohn nicht wertschätzt, wertschätzt den Vater nicht, der ihn sandte. Amen, Amen, ich sage euch, der, der mein Wort hört und glaubt dem, der mich sandte, hat äonisches Leben und kommt nicht hinein in Gericht, sondern er ist aus dem Tod hinein in das Leben weitergeschritten.
Ja, vielen Dank. Bevor ich zu dem Text komme und ihn im Einzelnen betrachte, möchte ich ein paar rhetorische Fragen stellen. War Jesus ein gewöhnlicher Mensch? Wir haben ja in der Einleitung schon einiges gehört. Oder war er lediglich eine besonders charismatische Persönlichkeit? Oder war er extrem mitfühlend mit schwachen Menschen? Oder war er ein Rebell, der sich gegen die Unterdrückung der Menschen gewandt hat und gegen Religionsgesetze war? Oder war er eine herausragende Führungspersönlichkeit, die eine neue Glaubensbewegung in Gang gesetzt hat? Das reicht. Sicher war er von allem dem etwas, außer dass er kein gewöhnlicher Mensch war. Seit dem 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung bezeichnen verschiedene Theologen Jesus als wahren Gott und wahren Mensch. Kann man das so sehen? Wie die Auferstehung und das Gericht diese Göttlichkeit Jesu bezeugen, darum geht es heute auch in dem eben gehörten Text. Und deswegen wollen wir uns den mal im Einzelnen anschauen. Die Vorgeschichte zu diesem Textabschnitt, da wäre Folgendes festzustellen. Jesus hatte ja einen Mann geheilt, der 38 Jahre lang eine körperliche Schwäche hatte. Was das war, steht nicht dabei. Und die Geschichte trug sich im nördlichen Teil von Jerusalem zu. Das ist der Teil, wo heute das muslimische Viertel ist. Da gab es einen Teich namens Bethsaida, das heißt übersetzt Haus der Olive. Und der befand sich am Schaftor. Das Aufregendste an dieser Begebenheit war nun, dass Jesus nicht, dass er einen Menschen geheilt hätte, sondern dass er das an einem Sabbat gemacht hat. Und die Religionsführer waren deshalb empört. Und so beginnt auch unser Text halt mit den Worten, wo es heißt, und deshalb verfolgten die Juden Jesus, da er dies am Sabbat tat. Die Antwort Jesu ist jetzt interessant. Was hat er zu ihnen gesagt? Mein Vater wirkt bis jetzt, auch ich wirke. Die grammatische Form des griechischen Textes hier von wirken ist zweimal Indikativ Präsens. Das musst du dir jetzt nicht merken. Gell? Das bedeutet, es geht um eine dauernde Handlung. Also diese Darstellung in diesen Worten bezeichnet eine dauernde Handlung. Das heißt, Jesus hat eigentlich zu den Juden damals gesagt, mein Vater und ich, wir wirken immer, auch am Sabbat. Und das war ja das Besondere auch an hier dieser Geschichte. Wenn es also um das schöpferische oder existenzerhaltende Wirken Gottes geht, ist das sogar notwendig. Wenn er am Sabbat nicht wirken würde, dann würde sich Hiob erfüllen, Kapitel 34, die Verse 14 und 15. Da wird von Gott gesagt, wenn er sein Herz auf sich selbst richten würde und seinen Geist und seinen Hauch zu sich holen würde, dann würde alles Fleisch verscheiden. Ja, der Mensch kehrte zum Staub zurück. Das heißt, wenn Gott seinen Geist wegnimmt, Hebräisch Ruach, und seine Persönlichkeit vermittelnden Seelenteil, das ist Neshama, dann wird alles vergehen. Und wenn er das am Sabbat macht, vergeht halt alles am Sabbat. Deswegen hat Jesus ja gesagt, wir wirken immer. Das heißt, Gott wirkt in seiner ganzen Schöpfung und erhält sie am Dasein und das auch am Sabbat. Allerdings muss man hier zwei was unterscheiden. Es gibt einmal das existenzerhaltende Wirken des Geistes Gottes, welches die gesamte Schöpfung während der Zeit ihrer Existenz dafür gilt, wie eben auch schon besprochen zum Teil, und dass Gott angeblich am siebten Tag ruhte, wird ja gerne als Widerspruch dazu verstanden. Aber das steht ja auch nicht dort. Gott hat nicht geruht am siebten Tag. Das ist ein Übersetzungsproblem. Wörtlich steht in 1. Mose 2, Vers 2, ich lese nach der Dauerübersetzung, und Elohim vervollständigte in dem siebten Tag seinen Auftrag, welchen er getätigt, und er hörte auf in dem siebten Tag von all seinem Auftrag, welchen er getätigt. Das heißt, wer ist denn der Schöpfer? Wir haben hier ja schon Wortdienste gehabt über Hebräer Kapitel 1. Der Schöpfer ist ja nach Hebräer Kapitel 1 der Gottessohn, den der Vater so bezeichnet, indem er ihn als Gott und Schöpfer definiert. Und er hatte den Auftrag, die Schöpfung zu gestalten und hat fortwährend gewirkt, um das zu erreichen. Und gemäß Hebräer 1, Vers 3 heißt es ja, er trägt das ganze All, also alles, was geschaffen wurde, durch die Rede seines Vermögens. Das heißt, das existenzerhaltende Wirken Gottes gilt zu aller Zeit, auch am Sabbat. Es gibt aber noch ein anderes Wirken Gottes, nämlich das von der Treue abhängige heilsgeschichtliche Wirken Gottes. Und hier sieht es etwas anders aus. Was also nach oder gemäß der Heilsordnung Gottes den einzelnen Geschöpfen nach und nach zugeordnet wird, entscheidet sich immer an ihrem Glaubensstand. Und deswegen hat, oder dazu gehört auch der Hinweis in Johannes 9, Vers 4 von Jesus, wo er sagt, uns ist nötig, die Werke dessen zu wirken, der mich sandte, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da nicht einer zu wirken vermag. Das heißt, immer wenn Jesus anwesend ist, ist das Licht des Kosmos, ist er das Licht des Kosmos und damit ist er wirkfähig, was die Heilsgeschichte betrifft. Und das ist durchgängig erkennbar, nämlich durch alle Äonen hindurch. Wir haben hier als nächstes seine wesenhafte Anwesenheit ja am Ende dieses Äons in unsichtbarer Weise. Zunächst bei der Entrückung, anschließend ist er nochmal sichtbar anwesend, wenn es um das Gericht an Israel geht. Dann im Millennium sind die nächsten 1000 Jahre, wo der Geist Gottes direkt anwesend ist. Oder später nach dem Millennium am großen weißen Thron haben wir das gleiche Bild und am Ziel im neuen Jerusalem, was ja dann das Ziel der gesamten Schöpfung ist. Aber nochmal zurück zum Sabbat und einigen Erklärungen Jesu, die uns zeigen, dass es hier um was ganz anderes geht. Das heißt, wir müssen uns davon freimachen lassen, dass wir uns belasten lassen von irgendwelchen religiösen Vorgaben. Wir haben in Matthäus Kapitel 12, ab Vers 3, einen ersten Hinweis zu dieser Geschichte. Als die Lernenden Jesu mal Hunger hatten und sie gingen durch die Felder, da haben sie ja die Ähren ausgerauft und haben die Körner gegessen. Ich habe das schon probiert, das kannst du heute gar nicht mehr machen. Das Zeug ist so hart, gell? Und damals ging das offensichtlich. Es war irgendwie ein anderer Weizen, keine Ahnung. Und jetzt, wenn es um die Religionsgesetze geht, haben ja die Pharisäer, waren an der Spitze, die haben das gleich bemängelt, dass die Lernenden Jesu da am Sabbat Körner gegessen haben im Feld, weil das eben am Sabbat war und man am Sabbat nichts ernten darf. Und die Antwort, die Jesus jetzt gibt, ist jetzt interessant. Er sagt zu den Religionsgesetzeslehrern seiner Zeit: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die, die mit ihm waren, hungerte, wie er hinein in das Haus Gottes kam und die Brote des Vorsatzes aß, welche zu essen ihm nicht erlaubt war, noch denen, die mit ihm waren, sondern allein den Priestern? Also das Leben zu erhalten nach Jesu Worten steht also über den Religionsgesetzen und damit auch über dem Sabbatgebot. Und Jesus fügt gemäß Matthäus 12,5 noch ein weiteres Beispiel hinzu. Er sagt ja, und habt ihr nicht im Gesetz gelesen, das ist interessant, er zitiert immer das Alte Testament, gell? Habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass an den Sabbaten die Priester in der Weihestätte den Sabbat entheiligen und schuldlos sind? Warum entheiligen die den Sabbat? Weil nach der Sabbatregel war es nicht erlaubt, Öllampen zu bedienen. Aber im Heiligen musste das jeden Tag gemacht werden. Und das haben die Priester auch jeden Tag gemacht. Deswegen sind die auch am Sabbat dahin und haben die Lampen bedient, was eigentlich nicht erlaubt war. Und deswegen schlussfolgert Jesus jetzt und sagt zu den schlauen Theologen seiner Zeit: Wenn ihr aber erkannt hättet, was es ist, ich will Erbarmen und nicht das Opfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilen, nämlich seine Lernenden, die da Körner gegessen hatten. Denn der Sohn des Menschen ist der Herr des Sabbats. Und hier gibt es noch zwei weitere interessante Hinweise in dieser Sache von Jesus. In Lukas 13, 15 ist ein Beispiel. Da sagt Jesus zu den Theologen: Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat sein Rind oder den Esel von der Krippe und führt ihn weg und tränkt ihn? Oder ein zweites Beispiel, ist eigentlich, brauchen wir keinen Kommentar zu, ist eigentlich eindeutig. Zweites Beispiel, das steht Johannes 7, ab 22. Mose gab euch die Beschneidung, nicht, dass sie von Mose ist, sondern von den Vätern. Und am Sabbat beschneidet ihr einen Menschen. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, auf das das Gesetz Mose nicht aufgelöst würde, mir zürnt ihr, weil ich einen ganzen Menschen am Sabbat gesund machte, gell? Hat ja auch am Sabbat geheilt. Das heißt also, der Geist der Sache steht über dem Buchstaben. Und für Jesus war wichtig, dass der Sabbat dafür, aber ja der Herr des Sabbats, wie er selbst gesagt hat, dass der Sabbat für den Menschen da ist, um ihm sein Leben zu verbessern und nicht um ihn zu versklaven. Das ist ja das Traurige bei diesen Religionsgesetzen, dass die Juden, die orthodoxen Juden heute, machen das ja genauso. Die stellen sogar Fremde ein, damit sie ihnen das Licht anmachen und ähnliche Sachen, weil das eher für sie nicht erlaubt ist, aber sie brauchen es, gell? Dann muss ich das nicht selber machen, dann lasse ich das in Anführungszeichen Ungläubigen machen, gell? Dann macht man dann das Licht an. Gut, und wir müssen also aufpassen, dass Religionsgesetze uns nicht versklaven, und davon müssen wir uns freimachen. Und deswegen in unserem Text in Vers 18 ja dann der Hinweis: Deshalb suchten die Juden vielmehr, ihn umzubringen, da er nicht allein den Sabbat auflöste, sondern auch, und das war ja noch schlimmer, Gott seinen eigenen Vater nannte. sich selbst Gott gleich macht. Jesus hat ja mehrfach die Wesenseinheit mit seinem Vater betont. Zum Beispiel in Johannes 10 haben wir Folgendes überliefert. Da sagt er zu den Juden: Ich und der Vater, wir sind eins. Da trugen die Juden Steine herbei, auf dass sie ihn steinigten. Und jetzt antwortet Jesus ihnen: Viele ideale Werke zeigte ich euch von dem Vater. Wegen welches Werkes von ihnen steinigt er mich? Die Juden antworten ihm: Wegen eines idealen Werkes steinigen wir dich nicht, sondern betreffs der Lästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Sie haben das also absolut nicht verstanden und sie hatten mit der Göttlichkeit Jesu ein großes Problem. Es ist aber nicht neu, das geht bis in unsere Zeit. Ich fand interessant, dass der Bultmann als Theologe, hat ja in Marburg viele Jahre gelehrt, zu dem Vers Folgendes sagt in seinem Johannesevangelium, im Johanneskommentar, den er geschrieben hat. Da sagt er hier von den Juden: Sie können die Gottgleichheit nur verstehen als Unabhängigkeit von Gott. Während sie für Jesus das Gegenteil bedeutet, wie der nächste Vers des Textes da deutlich zeigt. Also sie waren der Meinung, wenn der sich als Gott oder meint, er sei göttlich, dann ist das ein extra Gott, ein zweiter Gott. Und das geht ja nicht. Gott ist nur einer. Gell? Und das war ihre Denke. Und wenn er hier im Vers 19 unseres Textes das aufklärt, da sagt er ja: Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn vermag nichts von sich selbst zu tun, nicht eines, außer was er den Vater tun erblickt. Denn welches jener tut, dieses tut gleicherweise auch der Sohn. Also er sagt hier, wie Bultmann sagt, sie verstehen das nur getrennt, gell? Dann sind das zwei Götter. Und Jesus selber sagt: Nee, ich bin kein extra Gott, sondern ich kann nur das machen, was ich vom Vater gelernt habe. Wir sind wesenseins, aber trotzdem bleibt der Vater und der Sohn bleibt der Sohn. Deswegen steht hier kein zweiter Gott. Das ist ja das Problem auch der Leute, die bis heute die Göttlichkeit Jesu ablehnen. Dass sie meinen, es gäbe dann einen zweiten Gott. Diese Geschichte ist nicht gegen die Göttlichkeit Jesu gerichtet. Man muss die Person von der Wesenhaftigkeit unterscheiden. Die Person ist Vater und die Person ist Sohn. Aber das Wesen ist beide Male Göttlichkeit. Und wer das unterscheiden kann, der hat damit auch kein Problem. Wenn also Jesus sagt, dass er in gleicher Weise handelt wie der Vater, dann muss er ja auch Göttlichkeit besitzen, weil jemand anders kann das ja gar nicht. Das hat für uns den Vorteil, dass wir am Sohn den Vater erkennen können. Da gibt es ja die christliche Begebenheit mit Jesus und Philippus. Jesus kam zu seinen Lernenden und dann sagt Philippus zu ihm, Johannes 14 steht das: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Da sagt Jesus zu ihm: So lange Zeit bin ich mit euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Der mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Reden, die ich zu euch spreche, die spreche ich nicht von mir selbst. Interessant, gell? Also wenn du Jesus siehst, siehst du auch den Vater. Jetzt habe ich ein Problem, gell? Hast du schon mal Jesus gesehen? Wie ist denn das mit uns heute? Wir können doch Jesus auch nicht leiblich sehen. Versperrt uns das, die Sicht auf den Vater? Nee, ganz gewiss nicht, sondern in Johannes Kapitel 3 und in Johannes 17, haben wir Johannes 3, 34, sagt Jesus: Den welchen Gott sandte, er spricht die Reden Gottes. Das heißt, Jesus sagt, ich bin gesandt und ich rede die Reden Gottes. In Kapitel 17, 8 noch ein Hinweis, da ich ihnen die Reden gegeben habe, nämlich seinen Lernenden und damit auch uns, welche du mir gabst, und sie nahmen sie an und erkannten wahrhaftig, dass ich seitens dir herauskam und glaubten, dass du mich sandest. Das war ja das hohe priesterliche Gebet. Also er hat uns seine Reden gegeben. Der Vater Gott ist somit an den Reden des Sohnes zu erkennen. Wer sich intensiv mit den Reden des Sohnes beschäftigt, der wird auch den Vater kennenlernen. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Ja, wir haben heute alle Reden Jesu in unserer Bibel stehen, im Neuen Testament. Zumindest, gell, er hat ja im Alten Testament gesprochen, aber unter einer anderen Prämisse. Und deswegen, wenn du im Glauben wandelst und nicht durchschauen, dann reicht das, wenn wir die Reden Jesu heute uns damit beschäftigen und damit auch den Vater kennenlernen. Also ich muss nicht Jesus persönlich treffen, sondern seine Reden, hat er selber gesagt, die machen ihn kenntlich und damit auch den Vater. So, und im weiteren Verlauf unseres Textes gibt nun Jesus noch einen interessanten Hinweis, was sein Wirken betrifft. Er sagt, hier im Vers 20, denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alle Werke, welche er selbst tut, und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, auf das ihr staunt. Ja, der Vater liebt den Sohn und er gibt noch alles in seiner Hand. Es gibt einen interessanten Vers in Johannes 3, 35, den die meisten Übersetzer, warum auch immer, falsch übersetzen. Und interessant, ich lasse ja meine Wortdienste nochmal korrigieren. Und wenn der Vers vorkommt, wird auch der Korrektor das ändern, gell? Weil ich das angeblich falsch geschrieben habe. Und Johannes 3, 35, da heißt es, der Vater liebt den Sohn und gibt noch immer alles in seiner Hand. Das ist der dritte Fall, gell? Warum gibt Gott alles in seiner, nämlich des Sohnes Hand? Weil Jesus die Hand Gottes ist. Jesus ist die Hand Gottes und alles gibt Gott in der Hand seines geliebten Sohnes. Er gibt es nicht in seine Hand, sondern in seiner Hand, weil dann Jesus der Gebende ist. Und das ist für mich ein entscheidender Unterschied. Also der Sohn ist die Hand Gottes und deswegen gehören auch die größeren Werke in die Hand des Sohnes. Wie er gesagt hat, werden größere Werke als diese werde ich euch zeigen. Was sind denn das für größere Werke? Die größeren Werke müssen wir jetzt gucken nach dem irdischen Dienst Jesu. Was sind das für größere Werke? Wie wir sehen werden, auch in den folgenden Texten noch, ist zum Beispiel das Gericht oder die Zurechtbringung oder das Erwecken der Gestorbenen oder das Lebendmachen der Gestorbenen oder die Vollendung des Heilsziels Gottes und alles größere Werke, die bei seinem irdischen Dienst noch nicht möglich waren. Und deswegen das gesamte heilsgeschichtliche Wirken des Sohnes gehört dazu, nämlich nach seinem irdischen Leben, nach seiner Auferstehung. Und deswegen, die Göttlichkeit Jesu wird nicht nur durch diese Auferstehung bewiesen, die er veranlassen wird, nämlich alles, was da noch in den Aufenthaltsräumen der Gestorbenen ist, kommt ja heraus, sondern auch durch die zurechtbringenden Gerichte, die der Vater ihm dann schon übergeben hat. Das heißt, er ist ja schon immer der Richter gewesen, auch im Alten Bund. In Johannes 5, in unseren nächsten beiden Versen, heißt es ja dazu, denn so wie der Vater die Gestorbenen erweckt und lebend macht, so macht auch der Sohn lebend, welche er will. Denn der Vater richtet nicht einen, sondern er hat alles Gericht dem Sohn gegeben. Alles Gericht. Wann hat er das gesagt? Während seines irdischen Daseins, seinem irdischen Leben. Er hat ihm alles Gericht gegeben. Das heißt, auch die Gerichte des Alten Testamentes gehören dazu. Es gibt kein Gericht, das Gott nicht dem Sohn gegeben hätte. Und die Rechtsgrundlage zur Erreichung des göttlichen Heilsziels war ja damals noch nicht gelegt, als Jesus noch vor Golgatha über diese Erde ging. Nämlich erst durch Sterben und Auferstehen wurde die Rechtsgrundlage gelegt, sodass man hier sagen kann, wenn er damals schon alles Gericht übergeben bekommen hat, sind das alle Gerichte, die es jemals gegeben hat, die er durchgeführt hat. Und damit auch die Gerichte des Alten Testamentes. Das ist auch an all den Hinweisen zu erkennen, die auf die Tatsache verweisen, dass der Gottessohn die gleiche Person ist, wie der im Hebräischen das Tetragramm der YHWH, also der Jahwe des Alten Testamentes. Um nur ein Beispiel zu nennen, sei an Johannes den Täufer erinnert. Was hat er von Jesus gesagt, als er dann an Jordan kam später? Er hat gesagt, Johannes der Täufer sagt, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wildnis, macht gerade den Weg des Herrn, so wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Was hat denn Jesaja gesagt? Johannes der Täufer zitiert Jesaja. In Jesaja 40,3 heißt es, eine Stimme ruft in der Wildnis, bahnt den Weg Jahwes, ebnet die Steppe, in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Im Alten Testament, der JHWH, von dem sagt Johannes, ich bereite jetzt den Weg, von dem Jesaja gesprochen hat. Das heißt doch, der Gottessohn im Neuen Testament ist auch der JHWH im Alten Testament. Da gibt es noch eine ganze Menge andere Beweise für. Wir haben auch hier schon etliche besprochen. Das heißt, der Kommende, auf dem Jesaja hinweist, war Jesus. Und das war schon im Alten Testament geklärt. Und mit dem Kommen Jahwes als Gottessohn im neuen Bund sollte sich durch das Opfer auf Golgatha auch alles Nachfolgende dann ändern. Das heißt, die Rechtsgrundlage wurde ja damit erst gelegt. Und deswegen trifft das auf alle zukünftigen Gerichte auch zu. Unser Thema heißt ja, Göttlichkeit Jesu am Gericht oder an der Auferstehung zu erkennen. Welche Gerichte kommen denn noch, wenn wir von heute ausgehen? Ich will euch ein paar nennen. Wir haben nach Enthüllung Kapitel 14 als nächstes die Gerichtsernte von Getreide und dem Weinstock. Wer ist denn das? Das hat mit Israel zu tun, mit dem Volk Israel. Gell? Ich rede nicht vom Staat Israel. Es geht immer um das Volk Israel. Oder Jesus in seiner Rede, die uns in Matthäus 25 überliefert ist, von den Schafen und Böcken. Da spricht er ja von dem Nationengericht am Ende des Äons. Und die Beurteilten, die da beurteilt werden, sind keine Israeliten, sondern das sind Menschen, die entweder positiv oder negativ sich gegenüber dem Volk Israel verhalten haben. Nicht dem Staat, gell? Dem Volk Israel. Wer den geringsten meinen Brüdern was Gutes getan hat, hat Jesus gesagt, gell? Wer hat mir das getan? Wer sind die geringsten seiner Brüder? Im engsten Sinne die Juden, im normal denkenden Sinn Israeliten, das heißt das Volk Israel, er war ein Israelit. Und wer Israel, dem Volk Israel, was Gutes oder was Schlechtes tut, wird dann im Nationengericht, da gibt es auch noch eine Auferstehung vorher, zurechtgebracht oder geht ins nächste Gericht, je nachdem. Dann Enthüllung Kapitel 15, da haben wir ja die sieben Schalengerichte, die der Abschluss sind von den Siegeln und Posaunengerichten. Und diese Abschlussgerichte stehen auch unter der Leitung des Gottessohnes, weil ihm alles Gericht übergeben ist. Niemand sonst könnte das machen. Oder wir haben noch Enthüllung 20, das Urteil dann vor dem großen weißen Thron nach dem Millennium. Auch dort haben wir eine Gerichtssituation. Dann haben wir noch den Feuersee, Enthüllung auch 1920, in dem sozusagen als der zweite Tod dann auch Gericht gibt, wo dann die da Befindlichen zurechtgebracht werden. Da ist noch eine interessante Denkspur mit verbunden. Wir kennen ja den Adam, gell, aus dem Alten Testament. Und von Jesus heißt es, er ist der zweite Adam. Dann kennen wir den Tod aus dem Alten Testament, Hesekiel 28. Und dann gibt es noch den zweiten Tod, von dem ist hier die Rede. Wer ist denn dann der zweite Tod? Gell? Wenn der zweite Adam Jesus war, ist der zweite Tod als Feuersee, ach Jesus. Und damit ist der Feuersee was Positives, weil nämlich dort alles zurechtgebracht wird. Und wenn die alle draußen sind, braucht es das Gericht nicht mehr. Und dazu parallel läuft noch die Genesung der Nationen, die außerhalb des neuen Jerusalem im vierten Kosmos sich befinden. Und das ist meiner Meinung nach die größte Reha-Maßnahme, die es jemals gegeben hat. Weil da kann niemand mehr schlechter werden. Dort vor dem neuen Jerusalem kannst du nur noch besser werden. Die trinken ja Wasser und essen Blätter, gell? Auch wenn es keine Koalas sind. Und die dienen dann der Heilung der Nationen. Das geht so lange, bis alles in der Stadt ist. Und damit ist das gesamte Gericht abgeschlossen. Gell? Und jedes einzelne Gericht findet unter der Leitung des Gottessohnes statt. Und deswegen muss er Göttlichkeit besitzen, sonst würde das überhaupt nicht gehen. Wozu das Ganze geschieht, sagt uns ja jetzt der nächste Vers in unserem Text. Er hat ja zunächst hier gesagt, alles Gericht ist dem Sohn übergeben. Und jetzt die Schlussfolgerung, Vers 23. Auf dass alle den Sohn wertschätzen, wie sie den Vater wertschätzen. Der den Sohn nicht wertschätzt, wertschätzt den Vater nicht, der ihn sandte. Das heißt, wer die Göttlichkeit Jesu ablehnt, der lehnt auch Gott ab. Und Jesus stellt ja gemäß Lukas 10, Vers 16 klar, wie das funktioniert. Er sagt ja, der euch hört, hört mich. Und der euch ablehnt, lehnt mich ab. Der aber, der mich ablehnt, lehnt den ab, der mich sandte. So einfach ist das. Und der Johannes schreibt in seinem ersten Brief, 2,23 ähnlich, er sagt, jeder, der den Sohn leugnet, hat aber auch den Vater nicht. Der den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Das heißt, zum Vater kommst du nur, steht bei unserer Hauskreisversammlung über der Tür, gell? Kommst du nur durch Jesus. Zum Vater kommst du nur durch Jesus. Wer einen anderen Weg benutzen will, landet bei irgendeinem der Engel oder bei dem Diabolos selber. Luther soll ja mal gesagt haben, wer Gott ohne Jesus sucht, findet den Teufel. Er ist auch mal ein bisschen drastisch in seinen Ausdrücken gewesen, gell? Aber das trifft sicherlich zu. So, und im letzten Vers unseres Textes finden wir nun in Verbindung mit dem Gericht noch einen besonders köstlichen Hinweis Jesu. Was sagt er hier? Amen, Amen, ich sage euch, der mein Wort hört und glaubt dem, der mich sandte, hat äonisches Leben und kommt nicht hinein in Gericht, sondern er ist aus dem Tod hinein in das Leben weitergeschritten. Das hier genannte äonische Leben ist natürlich verborgenes Gottesleben, weil das haben wir heute schon. Wer dieses verborgene Gottesleben hat, hat also mit Gericht nichts mehr zu tun, sondern das Gegenteil ist der Fall. Der Apostel Paulus hat auf die Aufgabe der Ekklesia, was Gericht betrifft, ja klar hingewiesen. Zum Beispiel 1. Korinther 1,8. Da sagt er, welcher auch euch bestätigen wird bis zur Vollendigung, unanklagbar in dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Also die Ekklesia ist, wenn es um die Gerichtszeit geht, unanklagbar. Und zum anderen weist er noch auf die Aufgabe hin, wenn es in Verbindung mit dem Haupt geht, in 1. Korinther 6, Abvers 2, da sagt er, oder nehmt ihr nicht wahr, dass die Heiligen den Kosmos richten werden? Und wenn mittels euch der Kosmos gerichtet wird, seid ihr dann unwürdig, Rechtsurteile in höchst unbedeutenden Dingen zu treffen? Nehmt ihr nicht wahr, dass wir Engel richten werden, geschweige denn Alltägliches? Also die Richteraufgabe der Ekklesia in Verbindung mit ihrem Haupt ist klar definiert. Und die, die äonisches, verborgenes Gottesleben haben, haben mit Gericht nichts mehr zu tun. Sondern was sagt er hier in unserem Text noch? Sie sind aus dem Tod in das Leben weitergeschritten. Sie sind keine Gestorbenen mehr, in Anführungszeichen, die durch Religionsgesetze unter Zwang stehen. Wie Paulus es ausdrückt, ist in ihnen sozusagen der Christus auferschienen. Er schreibt es ja an die Epheser 5,14. Er sagt, denn alles, was offenbart wird, ist Licht. Darum sagt er, erwache, der du schläfst, und stehe auf aus den Gestorbenen, und der Christus wird dir auferscheinen. Was sind denn die Gestorbenen? Gell? Das sind die Leute, die rumlaufen und Jesus ablehnen. Und das waren wir ja früher auch. Also wenn man jetzt sterben, oder ich muss noch einen Vers vorher lesen, als Jesus mit der Martha gesprochen hat, hat er auch eine interessante Unterscheidung gemacht, nämlich in Johannes 11, es war zu der Zeit, wo es um die Auferstehung Lazarus ging, da sagt Jesus zur Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, stirbt keinesfalls hinein in den Äon. Glaubst du das? Ja, heute glaube ich das, gell? Aber wenn ich damals da gestanden hätte, hätte ich auch komisch geguckt. Keine Frage. Wenn man jetzt sterben, griechisch apotenesko, wörtlich wiedergibt, apo heißt ja weg von und thanatos ist der Tod, die Wortwurzel steckt auch in dem Wort. Dann, wenn du das jetzt so liest, das Sterben heißt weggehen in den Tod, dann hat Jesus Folgendes gesagt. Der, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er weggeht in den Tod. Und jeder, der jetzt schon lebt, eben weil er verborgenes Gottesleben hat und an mich glaubt, wird keinesfalls weggehen in den Tod. Merkst du was? Ne? Es gibt also zwei Richtungen der Glaubenden. Paulus hat es ja dann nochmal bestätigt, in 1. Thessalonicher 4, aber das ist ein extra Thema. Und deshalb schreibt ja Johannes auch in seinem Brief dann im 3, Vers 14, im ersten Brief sagt er, wir nehmen wahr, dass wir aus dem Tod hinein in das Leben weitergeschritten sind. Ja, was willst du noch, gell? Also wir haben mit dem Tod nichts mehr zu tun. Wer zu denen gehört, die ins Leben hinein weitergeschritten sind, der hat also mit Gericht gar nichts mehr zu tun. Und wenn du so einer bist, dann hast du mit Gericht nichts mehr zu tun. So einfach ist das. Gell? Und wer unter Religionsgesetzen leidet, hat ständig Angst, ob es nicht genug ist, was er gemacht hat. Ob es nicht genügt. Gell? Was muss ich noch machen, damit ich sicher bin? Ja, Jesus hat gesagt, tu den Willen meines Vaters. Was ist der Wille meines Vaters? Glaube an den, den er gesandt hat. Punkt. Mehr brauchst du recht. Gell? Gut, zusammenfassend könnte man jetzt Folgendes sagen, was wir heute gelernt haben. Die Gottgleichheit Jesu und seine Abhängigkeit vom Vater während seines irdischen Dienstes ist durch seine Handlungen und Reden erkennbar. Es ist kein extra Gott. Die Juden lehnten die Gottgleichheit Jesu ab, weil sie ihn nur als Mensch gesehen haben. Doch Jesus betont auf verschiedene Weise seine göttliche Wesenseinheit und seine Abhängigkeit von seinem Vater. Weiterhin haben wir gehört, Jesu Wirken nach Golgatha und nach seiner Auferstehung ist größer als das, was vorher war. Die größeren Werke, die nach dem irdischen Dienst Jesu folgen, sind die umfassenden Gerichte. Wir haben uns die einzelnen auch angeguckt. sind die Auferstehungen oder Erweckungen, das Leben machen Gestorbener bis hin in die Vollendung der Heilsgeschichte. Und das war der letzte Punkt, wer Jesus glaubt, ihm vertraut, der hat äonisches, das heißt verborgenes Gottesleben und ist von jeder Art Gericht befreit. Und deshalb sollten wir, und damit will ich schließen, so wie Paulus sein, der hat gesagt, wie er das sieht, gemäß dem Ziel, nach dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus, so hat er getrachtet. Also wir sollen auch nach dem Ziel nach oben trachten. Das sollte unsere geistliche Blickrichtung sein. Und ja, der Herr möge uns dazu die notwendige Treue und Vertrauen und Glauben schenken. Amen. Amen.